Als ich nach dem Studium mich entscheiden musste, wofür interessiere ich mich, es war die innere Medizin und in der inneren Medizin gibt es ja viele Untergruppen und da hat mich eigentlich die Gastroenterologie immer am meisten fasziniert, weil es so vielfältig ist. Man sich nicht nur auf das Herz oder nur auf die Niere oder nur auf die Lunge konzentriert, sondern man hat so viel auf einmal, so viele Organe, mit denen man sich beschäftigen kann. Die Endoskopie, die kam dann so später ein bisschen dazu. Das kennt man halt aus dem Studium noch gar nicht so sehr, die ganzen Eingriffe. Und da habe ich dann aber doch relativ schnell meine Leidenschaft für entwickelt und habe da große Freude dran. Und insbesondere diese komplexeren Eingriffe, die schwierigeren, herausfordernden Sachen, das macht unheimlich Spaß. Ein perfekter Tag ist, wenn man so eine herausfordernde Untersuchung vor sich hat und dann klappt alles gut, dem Patienten geht es gut danach, man ist auch früh fertig mit der Untersuchung und kommt pünktlich nach Hause, hat einen frühen Feierabend und hat trotzdem das Gefühl, man hat den ganzen Tag gearbeitet und hat alles gut zu Ende gebracht und allen geht es gut. Das ist einfach ein schöner Tag.
Ein Team, viele Geschichten. Herzlich willkommen zu Wir sind das SAH, einem Jobcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler.
Herzlich willkommen zurück bei unserem Mitarbeiter-Podcast aus dem St. Antonius Hospital. Mein Name ist Christoph Konvent und ich stelle euch hier Kolleginnen und Kollegen vor, erfahre, wie sie so ticken, was sie antreibt und wie ihr Arbeitsalltag bei uns so aussieht. Bevor es losgeht, habt ihr noch Zeit, unseren Podcast zu abonnieren und über eine positive Bewertung freuen wir uns natürlich auch. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns einfach eine Mail an podcast@sah-eschweiler.de. Und jetzt viel Spaß bei Wir sind das SAH mit Carla Laubscher. So, ich freue mich, dass ich mal wieder eine Ärztin bei mir zu Gast habe und das ist Carla Laubscher. Sie ist leitende Oberärztin in der Klinik für Gastroenterologie. Hallo Carla.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Bei Gastroenterologie denken ja viele an Probleme mit der Verdauung, aber es ist ja noch viel mehr, oder?
Genau, deswegen habe ich mich auch für das Fach entschieden, weil es so vielfältig ist. Wir haben nicht nur die Probleme mit der Verdauung, wir haben natürlich, die Mehrzahl unserer Patienten hat Bauchschmerzen, mit denen sie in die Notaufnahme kommen, aber hinter Bauchschmerzen kann halt so viel mehr stecken. Da kann ein akuter Magen-Darm-Infekt hinterstecken, aber es kann halt auch mal ein Gallensteinproblem sein oder eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Wir haben einfach viele Organe im Bauch, die Probleme machen können, mit denen wir uns beschäftigen und sind da auch in der breiten inneren Medizin unterwegs und haben viel zu entdecken, viel rauszufinden, viel zu untersuchen und dadurch ist der Beruf einfach so vielfältig
für uns. Ein spannendes Feld, wir kommen gleich noch näher darauf zurück, doch für dich gibt es wie für alle anderen jetzt erstmal ein paar Fragen aus dem SAH-Fragebogen.
Der SAH-Fragebogen.
Und der beginnt auch diesmal mit Alter.
Ich bin 36 Jahre alt.
Größe?
1,68.
Geburtsort?
In Hadamar, das ist in Hessen.
Und Lebensmotto?
Mein Mann sagt immer, man kann nie genug Werkzeug haben und ich finde, das trifft eigentlich auch auf alle Lebenslagen zu. Es ist immer nur die Frage, wie man Werkzeug definiert.
Jo, du gewinnst ein Flugticket an ein Ziel deiner Wahl. Wohin geht's?
Costa Rica.
Warum Costa Rica?
Da war unsere Hochzeitsreise und das war einfach mit Abstand der schönste Urlaub, den ich jemals gemacht habe. Es ist ein wunderschönes Land und ich würde jederzeit wieder hinfliegen.
Mhm. Welche Schulnote würdest du dir geben als beste Freundin?
Eine 2, würde ich sagen.
Als Tochter?
Wahrscheinlich auch eine 2. Man könnte häufiger mal anrufen.
Als Teilnehmerin im Straßenverkehr?
Ich kann mir ja nicht immer eine 2 geben.
Doch.
Ja?
Ja.
Weil ich schimpfe ja manchmal und hupe auch mal. Aber sonst bin ich natürlich, halte ich mich an alle Regeln.
Dann sagen wir 2, ist doch passend.
2.
Zuhörerin?
Das kommt aufs Thema an. Ich würde mir da eine gute Mittelnote mit der 3 geben. Je nachdem, was es ist, kann ich gut zuhören, aber manchmal schweife ich auch abgedanklich.
Mhm. Vorgesetzte?
Wahrscheinlich auch eine 2. Ich gebe mir immer Mühe, aber ich schimpfe auch manchmal.
Dein Berufswunsch als Kind?
Ja, Tierärzte natürlich.
Na klar. Du bist Gastroenterologin geworden. Bei welcher Ernährungssünde müsstest du dir als Ärztin auf die Finger hauen?
Die Schokolade.
Mhm. Kannst du ein Instrument spielen?
Ja, Klavier.
Gut.
Ich hatte 12 Jahre Klavierunterricht. Danach fing das Studium an und dann habe ich es ungefähr 12 Jahre nicht mehr angefasst. Also ich war mal ganz gut und jetzt kriege ich es noch so ein bisschen hin.
In eurem Keller findet man vor allem Vorräte, Werkzeug, Weihnachtsdeko oder Karnevalskostüme?
Werkzeug und mein Fahrrad.
Gelbe Ampel, stehen bleiben oder Gas geben?
Gas geben.
Du musst dich entscheiden für Sommer oder Winter?
Sommer.
Lederjacke oder Jeansjacke?
Lederjacke.
Shoppen online oder im Geschäft?
Online.
Kekse kaufen oder selber backen?
Selber backen.
Eine unterdrückte Nummer ruft an. Rangehen oder wegdrücken?
Lange zögern und dann doch mal drangehen.
Mit welchem Kuchen macht man dir eine große Freude?
Im Käsekuchen.
In welcher Disziplin bräuchtest du vielleicht Nachhilfe? Im Tanzen, Kochen, Singen oder Meditieren?
Meditieren.
Wo hast du den schönsten Sonnenuntergang gesehen? Ich kann es mir fast vorstellen.
Ja, in Costa Rica. Mhm.
Wie oft musst du auf einer Party medizinische Ratschläge geben?
Regelmäßig.
Was sagst du dann?
Ja, ich berate gerne. Das sind ja meistens kurze Fragen und meistens kann man nicht so richtig gut weiterhelfen.
Aber du versuchst es so.
Ja.
Ja, danke bis hierher. In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich ganz, ganz viele Redewendungen gefunden, die mit dem Magen oder mit der Verdauung zusammenhängen. Ein voller Bauch studiert nicht gern. Ich höre auf mein Bauchgefühl. Liebe geht durch den Magen. Ich habe Schmetterlinge im Bauch und so weiter. Das hört sich so an, als gäbe es so eine Verbindung zwischen Bauchgesundheit und meinem psychischen Wohlergehen. Kann man das so sagen?
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt ein hervorragendes Buch, das heißt Darm mit Charme, wo es genau um dieses Thema geht. Kleine Kinder haben Bauchschmerzen, weil sie nicht in die Schule wollen und die haben eigentlich nichts im Bauch, die haben aber diese Schmerzen, weil sie das einfach die Angst vor der Schule da rein übertragen. Es gibt eine ganz klare Darm-Hirn-Achse und klar, das kennen wir ja alle, das Krummeln im Bauch, bevor man irgendwas Unangenehmes machen muss, das gibt's auf jeden Fall.
Ein Begriff, der immer wieder fällt, ist ja auch dieses Mikrobiom. Was habe ich denn darunter zu verstehen?
Das ist die bakterielle Besiedelung des Darms. Wir sind ja mit Millionen von Bakterien besiedelt, die für unsere Verdauung zuständig sind und unsere stummen Mitbewohner sind, die eben aber auch mal ein bisschen durcheinander kommen können und dann Beschwerden machen. Das ist ein ganz beliebtes Thema inzwischen, insbesondere bei so chronischen abdominellen Beschwerden, dann eben über das Mikrobiom nachzudenken. Ich glaube, dass man da ganz, ganz viel weiter untersuchen kann. Und dass man aber auch vorsichtig sein muss und nicht immer alles auf das Mikrobiom schieben sollte, weil auch mal was anderes dahinter stecken kann.
Kann man eigentlich sagen, dass gastroenterologische Erkrankungen im Kommen sind?
Ja, wir sehen insgesamt zum Beispiel eine steigende Rate an Darmkrebserkrankungen, was vielleicht auch damit korreliert, dass wir es häufiger entdecken, weil wir mehr Untersuchungen machen. Ansonsten ist es sicherlich so, dass die Leute sehr aufmerksam auf ihren Bauch hören und sich da gerne weiter untersuchen lassen und deswegen dann auch immer mal wieder andere Sachen gefunden werden.
Zum Beispiel Reizmagen ist was ich immer wieder höre. Gefühlt hat es jeder Zweite. Ist das sowas, was irgendwie auch häufig bei dir auftritt in der Praxis?
Ja, also das gerade das Reizdarmsyndrom, das ist ja so eine Ausschussdiagnose für Leute mit chronischen Beschwerden. Das gibt es dann vom Verstopfungstyp, vom Durchfalltyp und es ist aber wirklich eine Ausschussdiagnose. Man sollte andere Sachen vorher immer abklären, dass nichts anderes dahinter steckt. Ja, es ist häufig auch die Frage, wie ausgeglichen man mit seinen Beschwerden umgeht und das sind natürlich auch Patienten, die schon lange von Arzt zu Arzt laufen und überall ihre Beschwerden schildern und wo nie was konkret gefunden wird, womit man ihnen auch gut weiterhelfen kann. Das ist immer auch etwas unbefriedigend für die Patienten.
Hm. Hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir einfach immer Nahrung zur Verfügung haben? Also ich glaube, unsere Urahnen, die noch den Mammuts hinterherjagen mussten, die hatten das wahrscheinlich nicht.
Ja, es hängt vor allen Dingen aber auch mit der Art der Ernährung zusammen oder der Nahrung. Es gibt ja die ultraprozessierten Lebensmittel und sowas. Also alles, was wir kaufen können an Lebensmitteln, da ist irgendetwas dran gemacht worden. Es sei denn, man fährt direkt zum Bauernhof. Und es ist tatsächlich so, dass sich auch Erkrankungen neu gebildet haben daraus. Es gibt zum Beispiel eine Entzündung der Speiseröhre, die eine Art Asthma der Speiseröhre ist und da ist ein Teil des Behandlungsplans, dass man dem Patienten empfiehlt, bestimmte Lebensmittel wegzulassen. Und insbesondere hat man inzwischen festgestellt, dass das wahrscheinlich auf die prozessierte Milch zurückzuführen ist. Da gab es dann auch schon Untersuchungen, dass man dann so Urkuhrassen mit normalem Weidefutter gefüttert hat und dann eben die Milch eine andere Qualität hatte und möglicherweise damit auch nicht diese auslösenden Proteine enthält, die bei dem Patienten die Allergie in der Speiseröhre auslösen. Also es ist sicherlich ein Problem, oder es gibt sicherlich einen Zusammenhang mit der Verarbeitung der Lebensmittel in der Industrie. Und daraus entstehen halt neue Krankheitsbilder, die wir auch feststellen und behandeln müssen.
Mhm. Genau, apropos Krankheitsbilder, über den Reizdarm haben wir schon gesprochen. Welche Patienten kommen sonst noch zu dir?
Ja, wir müssen ja unterscheiden. Wir haben die stationären Patienten und die ambulanten Patienten. Unsere ambulanten Patienten sind dann eben die Fälle, die nicht hochdringlich abgeklärt werden müssen, die wir innerhalb von ein paar Wochen abklären. Das sind Patienten mit häufigen Beschwerden, Bauchschmerzen, Blut im Stuhl oder auch der Test auf okkultes Blut im Stuhl beim Hausarzt positiv. Wir machen ja keine Vorsorge-Koloskopien, aber wir koloskopieren Patienten, die Beschwerden haben. Und das sind Patienten, die dann chronisch entzündliche Darmerkrankungen und sowas haben. Im stationären Setting sind es dann häufiger auch akute Beschwerden, akute Gallengangsentzündungen, akute Blutungen im Magen- oder Darmbereich von Patienten, die zum Teil auch dann Bluttransfusionen erhalten müssen oder auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Wir haben aber auch sehr viele Patienten mit Tumorerkrankungen, also Krebserkrankungen, die wir erst diagnostizieren, oder auch Patienten, die infolge ihrer Krebserkrankungen Probleme bekommen, zum Beispiel durch Engstellen im Magen-Darm-Trakt nicht mehr essen können, und auch die behandeln wir bei uns.
Gibt es ein Organ, was deiner Meinung nach am meisten missachtet wird, was mehr Aufmerksamkeit verdient hätte?
Ich persönlich habe manchmal das Gefühl, dass die Bauchspeicheldrüse etwas missachtet wird und ein bisschen untergeht. Denn sie ist ein Organ, was man einfach im Ultraschall nicht so gut sehen kann. Sie kann Oberbauchbeschwerzen machen, auch chronische Oberbauchschmerzen. Und das ist häufig ein Organ, wo die Patienten dann sagen, ach so, ja, das wusste ich gar nicht, dass es das ja auch noch gibt. Da kann man sicherlich immer mal ein Augenmerk drauf haben, denn da können auch mal schwere Erkrankungen entstehen, die man sonst vielleicht übersieht.
Bauchschmerzen, hast du schon gesagt, ist ganz oft sozusagen das, was die Leute zu euch führt. Wann merke ich eigentlich, dass Bauchschmerzen, die ich habe, dass die vielleicht durch einen Arzt abgeklärt werden sollten?
Ja, ich meine, Bauchschmerzen haben wir ja alle regelmäßig mal. Das kennen wir alle, dass es mal krummelt und wehtut im Bauch. Ich finde, wenn die Schmerzen so stark sind, dass man Schmerzmittel nehmen muss und dass es trotzdem nicht besser wird und die Schmerzen auch länger als ein, zwei Tage anhalten oder man zusätzlich noch andere Symptome hat, klar, Blut im Stuhl oder blutiges Erbrechen oder der Stuhlgang wird ganz hell und der Urin ganz dunkel, die Schmerzen sind so koligartig im rechten Oberbauch, das sind alles so Warnsignale, wo man mal doch zum Arzt gehen sollte. Und wenn man es halt gar nicht aushält und die Schmerzen so stark sind und man sich wirklich nicht mehr zu helfen weiß, dann muss man auch in die Notaufnahme kommen.
Inwieweit müsst ihr da quasi als Detektiv auch tätig sein? Da kommt jemand mit Bauchschmerzen und ihr müsst sozusagen mit der Lupe losziehen und gucken, woran liegt es eigentlich?
Ja, das ist häufig so. Wir haben ja einfach ein Standardprozedere. Jeder Patient, der in die Notaufnahme bekommt, kriegt ein Labor. Und in diesen Laborwerten sind natürlich auch die Werte drin, die uns im Bauch interessieren. Es sind das Blutbild, um eine Blutarmut auszuschließen dabei, und auch die Entzündungswerte, also die weißen Blutkörperchen. Es gibt ja noch ein Entzündungsprotein, das CRP, das ist mit dabei. Wir machen bei den Patienten immer eine Leberwertbestimmung und sehen, ob es ein Problem in der Leber oder den Gallengängen gibt. Bei Bauchschmerzen wird auch immer der Wert der Bauchspeicheldrüse, die Lipase, mitbestimmt. Die muss nicht zwingend erhöht sein, wenn es ein Bauchspeicheldrüsenproblem gibt, aber das gibt uns natürlich immer auch einen ganz guten Hinweis. Mit dem Labor kommt man dann schon relativ weit. Und der nächste Schritt ist bei uns bei Bauchschmerzen eigentlich immer, dass jeder Patient einen Ultraschall bekommt. Unsere Kollegen in der Notaufnahme machen das toll, die haben ein mobiles Ultraschallgerät und es wird eigentlich jeder Patient mit Bauchschmerzen, da wird direkt der Schallkopf drauf gehalten und die gucken sich das an. Häufig gucken wir dann aber auch nochmal ein zweites Mal nach. Wir haben jetzt so ein stationäres Ultraschallgerät, was noch deutlich hochauflösender ist, und dann sehen wir doch auch nochmal ein paar mehr Veränderungen, die die Kollegen unten vielleicht nicht so gut sehen konnten. Und die Ultraschalluntersuchung, das ist einfach unsere Lieblingsuntersuchung, weil wir damit ganz viele Fragen schon beantworten können. Und dann geht es eben in die weitere Abklärung, je nachdem, was der Patient genau berichtet und wie er sich halt auch mit seinen Symptomen präsentiert.
Ihr könnt ja, das ist ein großer Vorteil bei euch, ihr könnt ja diagnostizieren und quasi gleichzeitig therapieren. Erzähl mal, wie macht ihr das?
Ja, das kommt natürlich auf das Erkrankungsbild an. Der Klassiker ist sicherlich die akute Blutung, das blutende Magengeschwür oder blutendes Zwölffingerdarmgeschwür. Die Patienten kommen, denen geht es Hundeelend, und dann müssen wir die Patienten eben gastroskopieren, also eine Magenspiegelung machen. Und dann ist eben der Klassiker, dass es ein Geschwür gibt, was blutet akut, und da können wir dann direkt zum Beispiel einen kleinen Metallclip draufsetzen, der diese Blutung stillt. Es ist manchmal so, dass man wirklich ein Blutgefäß sieht, aus dem es rauspulsiert. Und wir können mit so einem Metallclip den da drauf positionieren und damit direkt eine Blutstillung erreichen.
Zu deinem Job gehören ja auch Nacht- und Wochenenddienste. Mit welchen Patienten hast du es da zu tun?
Ja, ich habe ja als Oberärztin jetzt das Glück, nicht mehr in der Nacht und am Wochenende durchgehend anwesend zu sein. Aber wir haben eine Rufbereitschaft. Das heißt, ich arbeite regulär von Montag bis Freitag. Und ab 16 Uhr ist immer einer von uns Oberärzten in der Rufbereitschaft für die endoskopischen Notfälle und eben auch für die Fragen aus der Notaufnahme oder von Stationen, wenn es ein akutes Problem gibt. Meine Lieblingsuntersuchung, wenn ich schon mal nachts reinfahren muss, das ist eben dann der Nahrungsbolus. Das sind die Patienten, die häufig tatsächlich auch diese Speiseröhrenentzündung haben, von der wir eben gesprochen haben. Die führt zu Engstellen in der Speiseröhre und dann bleibt das Essen manchmal einfach stecken. Das sind meistens Fleischstücke, die stecken bleiben. Es war auch mal ein 2 cm Stück Bockwurst. Und das steckt fest, das macht Schmerzen. Die Patienten können ihren eigenen Speichel nicht mal mehr runterschlucken. Meistens passiert das beim Abendessen und meistens versuchen die Patienten, sich noch für 3-4 Stunden zu helfen und kommen dann klassischerweise abends um 11, 12 Uhr dann in die Notaufnahme und sagen, es geht nicht mehr. Und diesen Nahrungsbolus, den müssen wir auch rausholen. Zum einen, weil es dem Patienten sehr, sehr schlecht geht und zum anderen muss man das auch akut und zeitnah machen, weil die Speiseröhre relativ dünn ist in der Wand und wenn dann länger ein Fremdkörper feststeckt, kann das dazu führen, dass die Speiseröhre auch eine Undichtigkeit an dieser Stelle bekommt und das wäre dann natürlich der Worst Case für den Patienten. Und dann muss man eben notfallmäßig eine Magenspiegelung machen, diesen Fremdkörper.
Du machst es wie im Kino, so einmal hinten diesen Griff und dann fliegt das Ding da so quasi 2 Meter durch den Raum.
Das ist der Heimlichgriff, das macht man aber tatsächlich, wenn etwas in der Luftröhre feststeckt und der Patient wirklich akut keine Luft mehr kriegt.
Okay, das ist der Unterschied.
Ganz so schnell müssen wir zum Glück nicht reagieren. Ich habe schon noch die 20 Minuten Zeit, von Aachen hier rüber zu fahren. Und das Schöne bei dieser Untersuchung ist eigentlich, dass die Magenspiegelung zum einen relativ schnell geht meistens. Manchmal hat man das Glück, kann diesen Fremdkörper einfach runterschieben mit leichtem Druck, einmal gegendrücken und der flutscht nach unten. Oder man zieht ihn raus und man freut sich dann immer, wenn man so ein großes Stück da rausgeholt hat und danach ist alles sauber und alles frei und der Patient wird wach und ist überglücklich und froh und bedankt sich immer ganz herzlich, dass das alles wieder gut ist und er wieder schlucken kann. Und die Patienten dürfen dann sogar auch in der Nacht nach Hause gehen, wenn es ihnen gut geht und müssen nicht mal stationär bleiben. Das mache ich eigentlich am allerliebsten, weil man da einfach einen unmittelbaren Erfolg sieht und der Patient danach beschwerdefrei und glücklich ist.
Also wir haben schon gesagt, ihr könnt ganz oft diagnostizieren, gleichzeitig therapieren. Ist das das, was dich an der Gastroenterologie so begeistert hat?
Ja.
Ist es deshalb dein Fach geworden?
Ja, primär. Ich meine, als ich nach dem Studium mich entscheiden musste, wofür interessiere ich mich, es war die innere Medizin. Und in der inneren Medizin gibt es ja viele Untergruppen. Und da hat mich eigentlich die Gastroenterologie immer am meisten fasziniert, weil es so vielfältig ist. Man sich nicht nur auf das Herz oder nur auf die Niere oder nur auf die Lunge konzentriert, sondern man hat so viel auf einmal, so viele Organe, mit denen man sich beschäftigen kann. Die Endoskopie, die kam dann so später ein bisschen dazu. Das kennt man halt aus dem Studium noch gar nicht so sehr, die ganzen Eingriffe. Und da habe ich dann aber doch relativ schnell meine Leidenschaft für entwickelt und habe da große Freude dran. Und insbesondere diese komplexeren Eingriffe, die schwierigeren, herausfordernden Sachen, das macht unheimlich Spaß.
War die Vorstellung von diesem Arztberuf so, wie sich die Realität jetzt auch darstellt, oder eine ganz andere?
Ich weiß gar nicht, ob ich so eine ganz konkrete Vorstellung am Anfang hatte. Also nach dem Abitur kennt man die typischen Arztserien wie Dr. House und
Scrubs höre ich immer wieder.
Ja, Scrubs ist super. Ich finde ja auch Emergency Room großartig. Mit Grey's Anatomy konnte ich mich nie so anfreunden, ehrlich gesagt. Das spiegelt ja den Arztberuf nicht so wirklich wider. Ich finde, Emergency Room kommt dem Ganzen noch ein bisschen nahe, aber auch da stützt da ständig ein Hubschrauber auf das Krankenhaus oder es gibt eine Schießerei. Das muss ja einfach ein bisschen spannender bleiben im Fernsehen. So das wahre Leben als Arzt, das sieht man da eigentlich nicht. Und man bekommt eigentlich erst im Laufe des Studiums durch Praktika und so eine Vorstellung davon, wie das eigentlich genau läuft und was man so alles für Aufgaben hat. Es sagt einem halt vorher keiner, dass man sich auch mal darum kümmern muss, dass ein Patient zu Hause ein Pflegebett bekommt oder vielleicht auch ein Pflegeheim gesucht werden muss.
Du hast schon gesagt, was dir besonders gut gefällt, ist halt die schnelle Hilfe. Gibt es auch Sachen, die du gar nicht so gerne machst?
Eigentlich Bei den endoskopischen Untersuchungen, es macht alles Spaß. Es gibt eine spezielle Untersuchung des Dünndarms, die sehr, sehr langwierig ist und mit einem extra langen Endoskop gemacht wird. Das ist jetzt nicht so meine Lieblingsuntersuchung. Da habe ich das Glück, dass eine oberärztliche Kollegin sich dafür total begeistert. Und dann versuchen wir natürlich immer, dass sie das machen darf, wenn sie da so viel Freude dran hat.
Du hast mir erzählt, dein Mann ist kein Mediziner. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil?
Ich finde es gut. Mein Mann ist Industriemeister für Elektrotechnik und dementsprechend natürlich in einem völlig anderen Gebiet unterwegs. Wir schaffen es aber trotzdem immer doch mal ein paar Parallelen bei unseren Berufen zu entdecken oder können es uns ganz gut mit den technischen Utensilien des jeweils anderen erklären, was wir da gerade eigentlich getan haben.
Wie muss ein Tag aussehen, damit du abends nach Hause kommst und sagst, Schatz, das war ein super Tag?
Ein perfekter Tag ist, wenn man so eine herausfordernde Untersuchung vor sich hat und dann klappt alles gut, dem Patienten geht es gut danach, man ist auch früh fertig mit der Untersuchung und kommt pünktlich nach Hause, hat einen frühen Feierabend und hat trotzdem das Gefühl, man hat den ganzen Tag gearbeitet und hat alles gut zu Ende gebracht und allen geht es gut. Das ist einfach ein schöner Tag dann.
Jetzt sollten wir vielleicht mal ein bisschen Werbung für die Darmspiegelung machen, weil die ist ja nun ein ganz wichtiges Instrument bei euch und ist ja auch ohnehin unheimlich wichtig. Aber jetzt haben ja manche Patienten vielleicht so ein bisschen Scheu oder schämen sich, dass sie sich da doch ein bisschen exponieren müssen. Was würdest du denen sagen? Beziehungsweise wie würdest du denen Mut machen, dann doch zu euch zu kommen?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Darmspiegelung eine unheimlich wichtige Untersuchung in der Krebsvorsorge ist. Es ist nämlich eine der wenigen Krebsvorsorgen und keine Früherkennung. Ja, also wir wollen nicht den Krebs möglichst früh diagnostizieren, sondern wir wollen verhindern, dass er entsteht. Und Darmkrebs entsteht aus Darmpolypen. Und so ein Polyp braucht von der Entstehung, bis er dann irgendwann Krebs ist, um die 10 Jahre. Also habe ich 10 Jahre Zeit, diesen Polypen zu entfernen, bevor er zum Darmkrebs wird. Und wenn ich beim Patienten immer regelmäßig alle Polypen entferne, dann senke ich damit das Darmkrebsrisiko erheblich. Und deswegen ist das so wichtig, dass man zur Krebsvorsorge geht. Ja. Die Darmspiegelung, das ist natürlich nicht so schön. Und ich sage dem Patienten aber meistens, das eigentlich Unangenehme, das ist das Abführen vorneweg. Die Untersuchung selber, die machen wir mit einer Sedierung, wenn der Patient nicht explizit wünscht, dabei wach zu bleiben. Das geht auch, wenn man das möchte. Das machen manche Patienten auch gerne, aber ich empfehle immer, wenn man gerade die erste Darmspiegelung hat, ganz in Ruhe einfach mit einer Sedierung. Das ist keine Vollnarkose, es ist nur ein leichtes Schlafmittel, aber es führt dazu, dass man einfach gar nichts mitkriegt. Die Patienten wachen dann nach der Untersuchung im Aufwachraum auf und sagen, super, wann geht's denn jetzt los? Und wir sagen, nee, ist alles fertig. Und man merkt einfach gar nicht, dass überhaupt irgendwas mit einem passiert. Unsere Patienten dürfen sich im Untersuchungsraum in der kleinen Umkleidekabine auch umziehen. Und wir haben für die Untersuchung so einmal Hosen, einmal Bermuda-Shorts, die man anziehen darf, damit man eben auch nicht halbnackt auf der Liege liegen muss. Es gibt immer eine Decke für den Patienten und so richtig entblößt wird man eigentlich gar nicht. Es sollte einem in keinem Fall peinlich sein. Genauso wie man auch immer zum Frauenarzt gehen sollte, man sollte immer zur Prostatavorsorge gehen als Mann und genauso muss man eben auch zur Darmkrebsvorsorge gehen. Peinlich darf es einem nicht sein. Wir machen das den ganzen Tag, vor uns muss sich da keiner schämen und wir machen das auch sehr gerne.
Also ich kann tatsächlich Werbung machen für die Untersuchung ohne Betäubung, weil ich habe es mir dann angeguckt und der Arzt war dann auch so nett und hat mir dann alles gezeigt und ich fand das unheimlich spannend, sich dann auch mal sozusagen von innen zu sehen und diesen ganzen Vorgang mal so auch wach mitzuerleben und ich fand es überhaupt nicht schlimm, es hat auch nicht wehgetan, ist ein bisschen komisch, ein bisschen unangenehm, aber das nur am Rande. Wenn ich heute anfangen will, was für meine Darmgesundheit zu tun, was kann ich da tun?
Ja, es gibt ja klar Ernährungsempfehlungen, dass man sich ballaststoffreich ernähren sollte, lieber Vollkornprodukte und sowas zu sich nehmen sollte, wenig fertig essen, was aber auch für die gesamte Körpergesundheit wichtig ist. Es gibt ja tatsächlich auch Erkrankungen, die durch eine falsche Ernährung verursacht werden. Ich erinnere da mal an den Skorbut. Das ist eigentlich ja so eine mittelalterliche Seefahrererkrankung, wo es keine Vitamine auf dem Schiff gab, aber das gibt es auch tatsächlich heutzutage noch. Es ist zwar sehr, sehr selten, aber wenn man sich falsch ernährt, dann kann man auch erkranken.
Wie viel kann ich eigentlich selber beeinflussen und was ist vielleicht schon in meinen Genen vorherbestimmt?
Ich glaube schon, dass man viel richtig machen kann. Mhm. Wir sehen das ja auch einfach bei diesen 100-jährigen Patienten, wie die gelebt haben. Und wir sehen es am Habitus. Man kann sehr viel selber beeinflussen. Es gibt auf jeden Fall genetische Faktoren. Es gibt genetische Erkrankungen, die zu Krebs führen können. Es gibt familiäre Vorbelastungen für bestimmte Dinge. Wir wissen, dass familiäre Vorbelastung zum Beispiel auch ein Risikofaktor für Herzinfarkte ist. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, Patienten auch einfach zu sagen, wenn sie schwer krank sind, dass sie auch einfach Pech gehabt haben. Denn wer schwer krank ist, dem sollte nicht noch gesagt werden, ja, hätten sie mal damals vor 20 Jahren das besser mal nicht gemacht oder naja, sie haben halt diesen Beruf ausgeübt, der hat jetzt leider dann langfristig zu diesem Risiko geführt bei ihnen. Sondern wer schwer krank ist, der muss nicht noch Vorwürfe gemacht bekommen. Das wissen die meisten Patienten auch selber, was man vielleicht hätte besser machen können oder hätte er mal früher zum Arzt gehen können. Die Patienten haben dann auch einfach Pech. Und das hilft vielleicht auch ein bisschen damit umgehen zu können, wenn man erkrankt, wenn man weiß, da habe ich jetzt gar nicht selber so viel dran getan. Ich habe einfach Pech gehabt. Ich finde, das ist wichtig, wenn man den Leuten sagt, da können sie jetzt gar nichts für. Mhm. Weil viele Patienten fragen danach, hätte ich besser, hätte ich das und das machen sollen. Und man muss sich ja nicht noch über die Vergangenheit grämen, wenn man so viele Herausforderungen in der Zukunft vor sich hat.
Also Medizin entwickelt sich ja immer weiter. Gibt es da momentan in der Gastroenterologie irgendwas, wo du sagst, das ist super spannend, da passiert gerade ganz viel, was uns vielleicht auch in 5, 10 Jahren weiterhelfen wird?
Ja, es wird ja immer viel geforscht und viel entwickelt. Für uns spannend sind natürlich neue endoskopische Entwicklungen, die wir immer auch ganz gespannt verfolgen. Wir haben einige neuere Methoden bei uns auch schon implementiert und erfolgreich durchgeführt. Da gibt es große Kongresse, in denen man sich live endoskopische Untersuchungen angucken kann und die neuesten Entwicklungen der einzelnen Firmen sehen kann. Es wollen halt alle auch immer Geld damit verdienen und deswegen wird viel geforscht. Es macht aber auch ein bisschen Freude, sich diese neuen Sachen anzugucken und auch anzueignen und einzusetzen. In der medikamentösen Entwicklung tut sich einiges. Es ist ja so, dass die Fettleber ist ja jetzt so das neue große Thema Volkskrankheit. Die Fettleber haben ganz viele Patienten. Da gibt es in der medikamentösen Entwicklung einiges, was im Moment in den Zulassungskommissionen hängt. Da wird sicherlich was auf den Markt kommen. Ich glaube, das ist eher für den niedergelassenen Bereich interessant. Es gibt neue Medikamente in der Krebstherapie, die sogenannten Immuntherapien, mit denen wir auch durch unsere stationäre Onkologie viel Kontakt haben. Das sind ganz neue Therapieansätze, für die auch der Nobelpreis verliehen worden ist, mit denen wir jetzt auch aufgrund der Onkologie häufig in Kontakt sind und die Wirkung, aber auch die Nebenwirkungen dieser Medikamente beobachten können. Das ist sehr spannend für uns. Und es wird eben weiter geforscht. Man forscht daran, dass man Tumor-DNA, also DNA der Krebszellen im Blut nachweisen kann und sowas. Da wird sich sicherlich in den nächsten 10, 20 Jahren noch einiges tun. Es geht ja auch vor allen Dingen immer darum, den Krebs möglichst früh zu diagnostizieren. Und da wir in der Gastroenterologie sehr viele verschiedene Krebsarten haben, mit denen wir zu tun haben, ist das für uns natürlich total spannend.
Jetzt hast du zum Schluss die Gelegenheit, Werbung für deinen Beruf zu machen. Was würdest du medizinischen Berufseinsteigern oder den Studenten sagen, wenn sie dabei sind, sich zu überlegen, wo geht die Reise hin?
Ich würde jedem raten, der sich nicht gerade zu einem speziellen chirurgischen Fach oder einem kleinen speziellen Fachgebiet hingezogen fühlt, sondern sagt, ich weiß noch gar nicht so genau, wo ich am Ende landen will. Ich weiß noch nicht, ob ich im Krankenhaus bleiben will oder in die Praxis gehen möchte. Da würde ich immer empfehlen, erstmal in der inneren Medizin anzufangen. Denn es ist unheimlich vielfältig. Es ist nie langweilig. Jeder Patient ist anders. Man muss sich mit vielen, vielen Sachen auseinandersetzen. Man hat viele Überschneidungen mit anderen Gebieten. Man hat praktische Tätigkeiten, die man einsetzen kann. Es ist nicht nur so, dass man vor den Akten sitzt und Medikamente verordnet, sondern man kann auch Interventionen machen bei den Patienten und Untersuchungen selber durchführen. Und die innere Medizin, von da aus stehen einem alle Türen offen. Man kann sich weiter spezialisieren, man kann auch das Fach wechseln und zum Beispiel in die Anästhesie gehen, sich was anerkennen lassen von der Weiterbildungszeit. Man kann in die Hausarztpraxis gehen als Allgemeinmediziner oder man lässt sich als Internist nieder. Und wenn man dann nach dem Internisten weiter Lust hat, dann sollte man unbedingt den Gastroenterologen anstreben, denn das ist einfach ein ganz tolles Fach, in dem man viel lernen kann, in dem man auch wirklich spannende Patienten sieht und wo auch da die Tür in die Ambulantisierung, in die Praxis immer offen steht.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für deinen Besuch.
Danke dir für die Einladung.
Ja, und an alle Hörer, bis zum nächsten Mal. Das war Wir sind das SAH, ein Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, checkt unsere Karriereseite unter www.sah-eschweiler.de/jobs. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast@sah-eschweiler.de. Bis zum nächsten Mal.